Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Lokfans. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir im letzten Podcast einen Abstecher in den Jugendbereich des Vereins gemacht haben, begrüßen wir heute wieder einmal einen Spieler der ersten Herren. Emilio Barnic unterstützt uns seit Oktober auf und neben dem Feld. Er ist ein unglaublich positiver und energetischer Mensch, der als erfahrener Spieler die Jungs zusammenhält und auch als Anführer auf dem Feld Verantwortung übernimmt. Wir sprechen heute über seinen Weg zum Basketballprofi und beantworten auch eure Fragen, die ihr im Vorfeld über Social Media gestellt habt. Also freut euch auf abwechslungsreiche Minuten beim wohl längsten Podcast hier im Lokschuppen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, auf die Ohren, fertig, los. Viel Spaß.
Emilio, schön, dass du heute hier bei uns beim Podcast bist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, schöne Grüße zu dir und deine Zuhörer.
Ja, danke schön. Wir haben uns, als wir uns kennengelernt haben damals, da sind wir gemeinsam, glaube ich, das erste Mal zum Arzt gefahren, zu deiner Untersuchung. Und da war uns relativ schnell klar, wir müssen miteinander einen Podcast machen.
Ich habe davon eigentlich vergessen.
Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und haben gedacht, wir müssen mal quatschen, dich will ich unbedingt mal hier haben im Lokschuppen. Ich will mal, bevor wir zu den anderen Themen kommen, gleich mal den Finger in die Wunde legen, dann haben wir das geschafft und dann kannst du noch besser werden. Mal kurz zum Spiel am letzten Wochenende. Okay. Das Jahrhundertspiel in Rostock, wo wir nach zwei Verlängerungen knapp verloren haben, 115 zu 116. Du hast 48 Minuten auf dem Parkett gestanden, bist Spieler des Spiels geworden, hast eine super Performance hingelegt, aber am Ende nun haben wir trotzdem leider knapp verloren. Wie doll hat die Niederlage wehgetan?
Also das, woher kann ich anfangen? Auf jeden Fall, ich glaube, das Problem kam eigentlich von erster Halbzeit, als wir hinten waren, glaube ich, keine Ahnung, es war glaube ich 15, 16 Punkten, wo wir haben doppelt Energie verbraucht, um Spiele zurückzukommen, weißt du. Und wir haben das geschafft, wir haben bis zum Ende des Spiels auch auf jeden Fall gekämpft, wir haben auf jeden Fall Charakter gezeigt, was unsere Fans natürlich mögen. Und selbstverständlich, es sollte so sein. Aber im Endeffekt, ich glaube, so, wir alle wissen schon, das ist schon klar, dass wir müssen auf jeden Fall Turnovers verringern. Mhm. Das ist auf jeden Fall unsere Nachteil, glaube ich, seit ich gekommen bin. Und die Jungs wirklich fleißig arbeiten daran. Also viele Turnovers auch kamen von mir auch, ich muss auch zugeben. Aber ja, also wie gesagt, das war eigentlich... Also ein Ball hat eigentlich ein ganzes Spiel entschieden, würde ich sagen. Ich kann nichts gegen meine Coaches und Spieler, die haben alle gekämpft bis zur letzten Minute. Aber ja, also wie gesagt, ich sage immer, wenn zum solche knappe Spiele kommt, dann würde ich sagen, das ist eigentlich eine Erfahrungssache. Weil wir sind ganz unerfahren. Also wir haben fast keine Ahnung, also jetzt Elias ist 19, Linus ist 18, Philipp ist 20, Akim ist schon 23, aber 7 Jahre jünger als ich, dann merkt man schon, dass ein bisschen Erfahrung fehlt auf dem Feld. Und also wenn diese ein Ball oder zwei Bälle oder drei Bälle oder zwei Angriffe, zwei Verteidigungen, die entscheiden leider das Spiel. Ja, ich glaube, wir haben wirklich gute Chance zu gewinnen. Wir haben das auf dem Teller mehrmals, also glaube ich 3-4 Mal, also besonders am Ende der letzte Viertels. Wir haben wirklich gute Chance, wir haben 6 Punkte vor und unglücklicher und sportliches Bau. Aber wegen Schiris, ich mag gerne also auch mit den Coaches, wenn ich rede, und auch mit anderen Leuten, ich mag nicht also beschweren um den Schiedsrichter. Aber ich würde sagen, manche Entscheidungen waren zweifelhaft. Und ja, also was kann man tun? Wir lernen von jeder Niederlage, so wie mit jedem gewinnenden Spiel. So, also auf jeden Fall, also Atmosphäre also ab Montag bis Dienstag, also wirklich gut, die Jungs sind fleißig, alles ist positiv, also natürlich hat Niederlage wirklich weh getan, aber die Jungs wirklich benehmen sich ganz positiv, so wie den Coaches Dan und Davide. Und wir, also wir lernen weiter und
weiter geht's. Ich meine, es war ja wirklich ein Spiel, wo man viel daraus lernen kann. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch im Video und so weiter nochmal gucken, welche Entscheidung wann getroffen wird. Ne? Aber, genau. Aber dafür sind ja so eine Spiele da und das ist halt der Preis einer jungen Mannschaft. Ne?
Dass genau, dann, dass man einfach muss man bezahlen.
Dass man das halt hinkriegt. Nee, cool. Ich meine, du bist ja als Profi schon viel rumgekommen in Europa. Du hast in Slowenien gespielt, du hast in Kroatien gespielt.
Italien auch.
Italien hast du gespielt. Du hast in Österreich letzte Saison gespielt. Daher auch wahrscheinlich dein gutes Deutsch oder woher
kommt das? Das ist wirklich gute Geschichte, das wollte ich eigentlich erzählen. Also ich war mit 22 erstes im 2015 Mitte August, also Anfang August nach Deutschland gekommen. Das war Regionalliga damals Fellbach, jetzt spielen sie Pro B. Und also erste 4 Monate, also ich hab wirklich kein Problem mit in Deutschland umzugehen, weil die alle in Stuttgart können Englisch sprechen. Wenn du jemand auf der Straße, ich war schockiert, also ich habe mich ein bisschen verlaufen zu einer Halle. Ja. Wir hatten Training so um 18 Uhr, glaube ich, 19 Uhr, ich habe mich verlaufen und dann habe ich so einen alten Mann, der sitzt mit einem Kaffee, habe mich gefragt auf Englisch, wo ist der Halle? Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass er Englisch spricht. Und er hat so gut Englisch gesprochen, ich könnte es nicht glauben. Und seitdem, ich könnte auf jeden Fall also ein bisschen schon Deutsch verstehen, also nach ein, zwei Monaten schon, also so viel Ähnlichkeiten, also ich habe Cobra 11 als Junge geguckt, aber überhaupt nichts Bekanntes, weißt du. Und Englisch, der Mann hat wirklich gut Englisch gesprochen und seitdem habe ich gedacht, okay, ich brauche nicht so jetzt also unbedingt Deutsch zu lernen. Und dann gab es Pause am Dezember, wie in dieser Regio-Liga, also gibt es immer Pause, schon keine 20 Tage. Und ich bin nach Kroatien, also ich habe 10 Tage frei bekommen. Und als ich in Zadar gekommen bin, also meine Heimat, ich habe meine Bücher kopiert. Das sind 2 Bücher, Rechtschreibung und deutsche Vokabular. Das Buch hieß deutsche Sprache in 3 Monaten.
Ach so.
Du hast alles drin. Alles. Ach, cool. Und wirklich nach den 4 Monaten, also jeden Tag, also seit Januar, ich habe 20, 30 Wörter pro Tag gelernt. Weil, ich muss das auch erwähnen, ich hatte keinen Zadar-Kurs. Wir haben immer Trainings, 4-mal die Woche. Von 19 Uhr bis 22 oder bis 20 Uhr bis, keine Ahnung, 22 Uhr oder so. In die Kursen waren damals also 3-mal die Woche 600 Euro, also wirklich teuer. Ich muss das sagen, von 17 bis 20 Uhr. Okay. Ich könnte das nicht schaffen. Deswegen, ich muss selber das lernen. Und seit Anfang April, Anfang Mai 2016, ich konnte schon ein bisschen sprechen, so Baustelle Deutsch sozusagen. Aber dann in Reutlingen hat es wirklich auf der anderen Welle hört und dann cool. Also ja, und dann in Koblenz noch ein bisschen mehr und seit 2017 so Oktober, November, als ich in Koblenz angefangen zu spielen, ich kann sagen, dass ich wirklich also Deutsch fließend
zu sprechen. Nee, super. Nee,
das danke dir. Das ist eigentlich die Geschichte. Österreich hat nichts zu tun. Also das, also das war wirklich, also ich war damals 23 und ich habe selber Lust an Deutsch zu lernen, weil als ich dieses Buch geöffnet habe, ich habe wirklich also macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich lerne immer noch.
Nee, ist cool, auf jeden Fall. Also, wie gefällt es dir denn so in Bernau? Also jetzt so die Nähe zu Berlin in Österreich, warst du ja in einer sehr kleinen Stadt. Ne? Ich glaube, die hatte 19.000 Einwohner oder so.
Also, ja, man hat mir gesagt 36, keine Ahnung.
Also ist so auf jeden Fall, jetzt bist du auf alle Fälle in der Nähe zu Berlin. Ne? Nutzt du denn die Nähe auch aus? Bist du regelmäßig außer zum Training auch mal so zum Feiern in Berlin?
Ich war einmal mit Kreschow von Alba Spieler, wir hatten frei, wir haben dieses Spiel gewonnen, ich weiß nicht, glaube ich, das war vor 2 Monaten, Gresch hat mich eingeladen, Berlin, wir waren kurz raus und das war's, wir waren messen in The Meat, heißt es, Restaurant in Berlin, das ist das einzige Mal, wann ich raus war, also ich habe wirklich keine Zeit, ich bin ein bisschen älter, ich muss auf meinen Körper aufpassen, aber macht Spaß, auf jeden Fall in Berlin hast du viele Möglichkeiten. Mal sehen, also jetzt muss ich auf jeden Fall gesund bleiben und meine Mannschaft wirklich am meisten helfen, also das gehört auch, dass ich auf meinen Körper aufpassen muss, auf jeden Fall, also wenn du älter bist, also nicht so ganz alt, aber wenn du jetzt 30 bist, ja,
30,
muss man auf jeden Fall den Körper mehr aufpassen, als mit 22 zum Beispiel, aber genau, auf jeden Fall, das wollte ich dir sagen, das habe ich gemerkt, als ich erst gekommen bin, also viele Leute sind ganz nett. Also das habe ich von jemandem, keine Ahnung, jemand hat mir vor 3-4 Jahren gesagt, das ist in Berlin wirklich tolle. Also Bruder, also Marco hat mir gesagt, der kommt 2-3 Mal am Jahr hier in Berlin, weil die Leute sehr nett sind. Sagt er immer zu meiner Mutter, ich gehe nach Berlin mit einem Auto, 16 Stunden Fahrt. Okay. Der hat wirklich gutes Auto, aber egal, weißt du, das ist eine spannende Fahrt. Aha. Und dann komme ich immer nach Berlin, der hat viele Freunde hier. Also das ist wirklich eine höfliche Gegend mit Leuten, die alle wissen zu benehmen, alle begrüßen sich auf der Straße, das kann man nicht nachvollziehen. Das ist wirklich mehr. Also das schätze ich gerne. Also manche Leute nicht, das ist schon egal, weißt du.
Hast du immer dabei,
aber immer begrüßen, also vor der Gebäude, am Eingangstor, also von der Gebäude, also auf jeden Fall. Also Berlin so wie Bernau. Also es gibt keinen Unterschied, wenn es dazu kommt. Aber Bernau auf jeden Fall, also viel ganz wichtig, die deutsche Kultur. Also besonders wenn Weihnachtsmarkt hier war. Du kannst wirklich diese deutsche Kultur fühlen. Das möchte ich fühlen. Das habe ich in Stuttgart und Koblenz nicht ganz gefühlt.
Okay.
Mhm. Also es sind viele Städte, also wie viele internationale, also Bevölkerung haben.
Okay. Hier sind sehr viele Einheimische.
Genau. Also ich habe gehört, also von, ja, keine Ahnung, von dir oder von jemandem von Verein, dass es Pensionsstadt hier ist, sozusagen, und kann man das fühlen. Also fühle mich ganz wohl. Nach 10 Tage oder 2 Wochen habe ich schon angepasst, um hier zu leben. Ich brauche nicht so viel. Ich kann schon, wie gesagt, die Mentalität von den Leuten. Und ich brauche wirklich nicht so viel. Also ich brauche nur 10 Tage. Also
schön.
Weil Österreich war nicht so ganz bevor Bernau weit weg. Weißt, das war 5 Monate Unterschied.
Genau.
Und ja, manchmal ich denke auch Deutsch. Weißt obwohl ich Kroate bin, manchmal ich denke Deutsch, was soll ich machen? Und Worte.
Okay. Die Stimme in deinem Kopf. Aber ist ein gutes Zeichen, ne? Wenn das passiert, dann...
Nein, das ist wirklich kein Problem. Also ich bin 120% also mit meinem Apartment zufrieden und alles und Verhältnisse, Konditionen, wie wir das besprochen haben. Und eigentlich, es war eigentlich Glück, dass ich hier bin, weil ich habe das überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ich habe mit meinem Agent gesprochen im Oktober. Wir hatten wirklich gute, also wirklich seriöse Gespräche mit einem Team aus Holland. Die spielen B-Next der League.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist eine Liga mit Belgien und Holland zusammen. Und eine Mannschaft hat sich wirklich interessiert, aber die brauchen Zeit, weil die haben 3 Spieler hintereinander gewonnen.
Ach so.
Und die bräuchten keine Verpflichtung. Deswegen, ich habe das gewartet. Das war ein amerikanischer Agent aus New York. Und ich spreche mit ihm immer noch, obwohl mein Agent ist jetzt selber, aber nichts fixiert, weißt du. Und dann kann ich mit mehreren sprechen.
Ja,
aber der hilft mir viel mit Hinweisen, also Tipps. Okay. Wenn ich spiele und so, schicke ihm Videos und so. Und hat das leider nicht geklappt vor Holland und bin ich hier.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist.
Danke.
Und das ist auch echt cool. Du bereicherst das Team auch durch deine positive Art und deine Ausstrahlung. Kommen wir auch gleich nochmal zu, ne? Auf deine Präsenz. Aber wie ist denn der kleine Emilio eigentlich zum Basketball gekommen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dein Bruder Marco, ist ja auch Basketballer, Profi-Basketballer, hat bei Alba gespielt, erste Liga auch überall, auch in Deutschland. Und jetzt, die Frage: Du bist jetzt 30 Jahre jung, würde ich eher sagen, und nicht alt. Nee. Ne?
Also, ja.
Da kommt ja noch ein paar Jahre, hoffentlich ganz viele. Ja. Aber bist du denn in einer Sportlerfamilie, denn deine Eltern sind auch Basketballer?
Ja, also so lief die Geschichte. Mein Vater war eigentlich, der war Meermann. Also der war auf dem Meer, auf dem Schiff.
Okay.
War lange Zeit. Der ist Jahrgang 54. Und der hat schon angefangen zu arbeiten, glaube ich, das war 1972 auf der Jugo-Linie, das heißt eine Lugo-Tanker-Linie, hat er dort gearbeitet. Aber hat er seit 80er, 70er Jahren, damals war jugoslawischer Basketball wirklich stark. Top 3 Europas. Und hat alle Spiele in Zadar gefolgt. Zadar war immer auf dem 3., 4. Platz. Zadar war wirklich bekannter Staat in jugoslawischem Basketball. Und hat das immer gefolgt. Und hat er, also erstens, einfach 90er Jahre auf meinen Bruder beigebracht. Der hat angefangen zu reden wegen den Kriegszeiten.
Wie viel älter ist dein Bruder?
Jetzt ist er 39. Ah, okay. Ja, 39, okay. Ja, 84 Jahre lang, August. Ja. Und der war schon, also glaube ich, so Anfang 2099, der war schon wirklich, hat was gezeigt, dass er Sinn hat vom Basketball. Und mein Vater hat entschieden, gehst du. Und er hat mich forciert, also so gedruckt, wie ich gehe zum Basketball, so wie mein Bruder. Er hat meinen Bruder wirklich gezwungen, keine 3 Jahre, dass er zum Basketball geht.
Okay.
Wir hatten keinen Bock.
Ja.
Wir wollten entweder Fußball spielen, weil Fußball ist in Kroatien so, keine Ahnung, Gottessport.
Ja, okay.
Muss man zugeben, das auf jeden Fall, obwohl Basketball, wir haben wirklich bekannte Sportler, aber trotzdem. Und seitdem, also ich habe angefangen zu trainieren, ich habe meinen Bruder gefolgt, ganze Zeit, wo wir uns nicht ganze Zeit gesehen im Haus gehabt. Also das heißt, dass wir waren nicht, also ich war in der Schule, der war, genau. Wir waren niemals zusammen, ja, ja, heißt okay, ja, der, okay. War, der ist 9 Jahre, der ist
ja, ja, 9 Jahre älter, schon großer,
19 Jahre älter und schon großer. Und ja, ich nach dem, keine Ahnung, ein Jahr, ich habe schon Spaß bekommen zu trainieren, ich habe meine Freunde kennengelernt und habe ein Jahr Pause gemacht, glaube ich mit 8 oder 9, weil ich habe einen schweren Unfall auf meinem Bein. Ah, okay. Ich hatte einen Unfall mit meinem Auto, ich habe also Unterschenkelgebruch. Ja, ich musste 6-7 Monate pausieren und dann habe ich angefangen Judo zu trainieren, also 3-4 Monate und danach weiter mit Basketball geführt. Und ja, also ich war wirklich zufrieden, wie ich gespielt habe und mein Bruder auch. Und damals hat Bruder in Sada gespielt bis 20, ich war 11. Oh ja, und dann haben wir, ich habe diese Spieler und ihm auch gesehen, weil wir haben immer nach der ersten Mannschaft, wir haben immer Training in der Halle gehabt.
Okay. Ja,
das war auf jeden Fall wirklich Spaß, so lief die Geschichte. Also auf jeden Fall, mein Bruder war schwer, genau. Habe ich dir vergessen zu sagen, meine Mutter war Volleyballspielerin vor vielen Jahren, zweite Liga Kroatiens, Jugoslawiens damals. Ja. Hatte viel gereist mit der Mannschaft und auf jeden Fall ist es eine, kann ich sagen, dass es eine Sportfamilie ist. Und meine Schwester auch, ich habe andere Brüder in Amerika.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Geschwister hast du?
Ich habe zwei, also er ist Halbbruder, der ist in den USA, der hat auch Basketball spielt und Schwester. Also Schwester arbeitet in Arizona jetzt, die ist verheiratet, hat drei Kinder. Und die arbeitet als Schülerin in der Schule, als Pädagog.
Okay.
Und die ist dort schon 10 Jahre, wie gesagt, verheiratet von, glaube ich, 4-5 Jahren. Aber hat sie auch Basketball, Volleyball gespielt, Violine auch gespielt.
Ah, okay.
Ja, und also wir sind keine Ahnung, das ist eigentlich lief die Geschichte also auf alles von meinem Vater, weil er ist wirklich ein großer Sportler.
Okay.
Obwohl er nicht kein Sportler ist, der war am Anfang ein Mehrmann. Und dann war er LKW-Fahrer.
Okay.
Das Fischfahrer, genau. Wenn er Zeit hat nach der Arbeit, der war immer so im Spiel und Salar oder keine Ahnung, irgendeine Mannschaft von der zweiten Liga in Salar.
Aber ich sag mal, Ex-Jugoslawien und Co., das ist ja auch, sind ja auch Sportlernationen. Ne? Das ist ja Sport eine ganz, ganz wichtige.
Ich kann nicht jetzt einschätzen, wie das war in Jugoslawien, weil ich bin 93 geboren, in Jugoslawien war schon weg, 91, aber wie mein Vater das mir immer erzählt, das war so viele krasse Spieler, die jetzt Trainer sind und also eigentlich die jungen Trainer waren ganz streng und viele Kenntnisse zu Spielern schon ab 13 Jahren, 14 Jahren beigebracht. Die waren schon gut mit 17, 18 und dann schon erste jugoslawische Basketballliga zu spielen. Und damals in Jugoslawien, was ich auch positiv finde, die hatten eine Regelung als Jugoslawe: Du darfst nicht bis zum 28 aus dem Land gehen.
Ah, okay. Also, dass du dann in deinem
Heimatland... Da hast du spanische Liga mit 80 Jahren, italienische Liga, glaube ich, russische war so, sowjetische, ja, genau, und kannst du jugoslawisch, also Top 4, Top 3, Liga Europa.
Ja, klar.
Und wegen dieser Regelung, außer Dražen Petrović, der war eine große Ausnahme, die alle können nicht weggehen.
Okay, naja, das ist spannend. Ja, die verschiedenen Regularien. Jetzt beginnen wir ja auch wieder, aber seit einiger Zeit auch wieder Regularien einzuführen, dass auch die deutschen Spieler gefördert werden.
Genau. Ab 91 hat Dino Raja, Toni Kukoc, die sind alle weggegangen. Weil 92 oder 91, wir haben schon unsere Einigkeit bekannt gegeben. Und deswegen die Toni Kukoc, Dino Raja, alle Spieler, die wirklich talentiert sind. Dino Raja ist nach Italien in Massaggero Roma gegangen, Toni Kukoc in Treviso, Benetton Treviso, alle nach Italien sofort. Bevor können sie nicht, genau. Dino Raja war, glaube ich, der bekannteste Spieler damals, das kann der wieder sicher, der Coach. Der hat wirklich so mehr Geld als Maradona bekommen. Das ist ein kroatischer Zentrum. Der hat Boston Celtic gespielt. Ich weiß noch, ob du kennst.
Ja. Also schon.
Auf jeden Fall, damals war wirklich krasser Spieler und auch nicht im Basketball, Fußball, Handball. Und jetzt immer noch, siehst du, Slowenien, Bosnien, Kroatien, Montenegro haben wirklich krasse Spieler. Von einem Land kannst du zwei Spieler nehmen und ein großes Land, also große Mannschaft von 6-7 Ländern aufbauen. Das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, das ist dein genetischer Code oder so.
Ja, ist auch,
muss man zugeben.
Viele Dinge, die da zusammenspielen, glaube ich. Ne? Also auch die Motivation, seinen Lebensstandard zu verbessern und auch andere Dinge zu erleben. Das ist merken
wirtschaftlich war Jugoslawien stark.
Genau,
weißt du, deswegen.
Auch, so eine Dinge, also auch die Mentalität ist, glaube ich, auch, ne? Die harte Jugo-Schule, sagt man ja auch. Ne?
Das ist halt wirklich
Leidenschaft.
Genau,
Leidenschaft.
Nie aufheben. nie aufgeben auf dem Feld, ja, trainieren wir weiter. Und das haucht den Coaches zu einem Spiel auch, wenn die Jugend war in den 80er, 70er Jahren beigebracht.
Ja, genau. Und das zieht sich ja bis jetzt heute noch durch.
Genau. Jetzt ist es leider nicht mehr so wie vorher, aber ja, manche Länder haben das, zum Beispiel Slowenien, Serbien, Kroatien ist wirklich runtergefallen, ich muss zugeben. Mhm. Aber manche Länder haben wirklich immer noch diese gute Grundlage behalten und auf jeden Fall wie Serbien. Also die haben wirklich gute Schule, also zum Beispiel diese Mannschaft Mega Bemax. Manche sind dieses System und die Grundlage von der jungen Schule schon behalten, aber ja. Es ist nicht so wie früher, muss man sagen.
Alles verändert sich. Ja, wenn man jetzt ein alter Basketballer ist, wie du
damals,
jetzt.
Ja, damals hattest du eine Grundlage von 24 Millionen Leuten. Vergleichen zu Serbien 7, Kroatien 3,9.
Die Trennung hat natürlich, 2-1. Wenn du alles zusammenführen würdest, ne, was hättest du da für eine krasse Mannschaft. Ne? Also, das ist schon spannend auf jeden Fall.
Ja.
Du bist ja, wie gesagt, schon eine Weile dabei. Was waren denn so deine Highlights deiner Karriere bis jetzt als erfahrener Spieler mit 30? Wo sagst du so, an was erinnerst du dich dann so zurück und sagst, jetzt nicht nur das Rostock-Spiel, vielleicht auch noch zwei, drei andere Dinge, wo du sagst, das war schon krass, das waren Siege oder auch Erinnerungen, die dich geprägt haben?
Es gibt ja, mal auf jeden Fall, als ich jünger war, wir hatten auch in Euroleague gespielt, also damals war ich 17, 18, ich habe wirklich starke Mannschaften gespielt als U18, was eigentlich halber jetzt spielt. BC Zadar, also Basketballclub Zadar, wir haben Junior Euroleague gespielt.
Okay, krass.
Zwei Jahre hintereinander und ich erinnere mich, ich habe ein Spiel gegen Maccabi. Ich war 17, das war in London gewesen. Das war wirklich ein krasses Spiel gewesen, das werde ich nie erinnern. Aber leider im Endeffekt, wir haben verloren. Es gibt mehrere Spiele, auf jeden Fall letzte Saison in Österreich. Wir haben vierte Finale gegen Wien gespielt. Mhm. Und wir haben in Verlängerung verloren, um zum Halbfinale zu kommen. Leider, ich hab wirklich gut gespielt, also keine über 20 Punkte. Und die Mannschaft war wirklich stark. Mhm. Die Spieler sind, glaube ich, die Mannschaft hat so 1 Million Euro oder 900.000 Euro,
okay.
900.000 Euro gekostet oder so. Und also das auf jeden Fall zählt, weil die Spieler haben wirklich gut verdient.
Ja.
Vergleichen zu meinem Verein. Also wir waren Siebter, die waren Erster.
Okay, okay.
In der also Zeit. Wenn wir Viertelfinale vom letzten Jahr. Genau. Ja, die haben ein Spiel aus. Rumänien, Polen verpflichtet, auch ein Proa, Deutschland, glaube ich, ein Spieler war, hat BBL gespielt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, es gab die Spiele, jetzt muss ich mich wirklich, ich brauche Zeit, mich zu erinnern, aber in Kroatien war auch ein Spiel. Ich habe ein 3+1 getroffen vor die Verlängerung in Osijek. Das war erste Liga.
Okay.
Ja, also ein Dreier von der Ecke,
okay.
Mit Foul zusammen. Und wir waren 4 Punkte vorne, 3 Sekunden bevor Ende.
Aha.
Und noch einmal, also danach Freiburg getroffen.
Ja,
cool. Also wie gesagt, es gibt mehrere Spiele. Also.
Ach, es gibt dann klar so viele Spiele, wenn du überlegst.
Ja, also jetzt muss ich wirklich,
Notizbuch
schreiben und dann dir sagen. Danach, ja. Weißt du, ja, aber...
Schreibst du Tagebuch? Schreibst du so ein paar Sachen immer auf?
Eigentlich nicht nur, was ich verbraucht habe, wegen Geld.
Also so ein Haushaltsbuch.
Genau. Und dann kann ich nach einem Monat rechnen, okay, wie viel hast du von Essen verbraucht?
Warum ist noch so viel Monat übrig? Und
genau. So, aber meistens wegen Essen, also das rechne ich schon seit jahrelang, habe ich schon seit Koblenz, also 5-6 Jahren, ich rechne immer, wie viel habe ich pro Monat für Essen, obwohl ich kostenfrei esse hier in griechisches und deutsches Restaurant. Trotzdem, ja, ich rechne immer, was ich für Essen verbrauche. Okay. Keine, das ist meine Gewohnheit.
Naja,
ich glaube, es ist nicht nötig, aber trotzdem mache ich.
Naja,
aber
ist
ja
cool. Ja.
Aber ein Tagesbuch, also das ist ein guter Tipp, danke dir. Haben Sie mir schon ein paar Leute gesagt, dass Sie das schreiben, das wäre super. Aber ich habe jeden Tag Training, ich weiß, was ich durch die ganze Woche schon gemacht habe. Ich dachte, dass ich habe alles in meinem Kopf, aber besser aufzuschreiben.
Mhm.
Es ist ein bekannter Ausspruch, also die schlaue Leute schreiben.
Ja, na, was schreiben, das bleibt, ne? Ja. Also das ist halt, ja. Aber es ist ja immer ganz nett, ne, was du sagst, wenn man später dann irgendwie mal so guckt, was war denn da in Bernau, ne? Was war denn in Koblenz, also richtig, welche Spiele richtig waren denn mal spannend oder also, dass man so ein paar
Stichpunkte macht. Ich habe die Bücher schon aus Koblenz auch, das ist immer bei meiner Mutter in Speise geblieben, im Speisezimmer. Das habe ich meine Unterlagen behalten, aber ich habe ein bisschen beschrieben, aber nicht jeden Tag, weißt du?
Ja, gut, ja.
Da muss man das täglich schreiben.
Genau,
das ist also, weil wir kommen nach dem Training um 10 Uhr.
Und dann, ich esse, ich lege mir auf dem Bett, ein Schwabe, fertig.
Du kannst ja auch früh kannst du ja auch von dem letzten Tag machen, ne? Also dass du dann halt so eine Morgenroutine entwickelst.
Aber das ist ein anderer Eindruck dann, weißt du? Das ist dann ein anderer Eindruck.
Ja, wahrscheinlich.
Weil du musst ganz schlafen. Genau von dem Tageindruck, wie war dein Eindruck während des Tages? Mhm. Und dann danach, also nach dem, also auf der Ende des Tages, musst du das aufschreiben, ja, morgen, wenn du aufwächst, dann sagst du, ich habe keinen Bock zu schreiben, was gestern passiert. Ja, weil gestern ist Vergangenheit.
Aber auf jeden Fall, danke dir. Du bist ja, wie gesagt, auch schon lange Profisportler. Und wenn wir die Profisportler so in der Halle sehen oder im Fernsehen, dann denken ja mal viele, wow, was ist das für ein Traumleben? Ne? Also ich meine, ihr habt ein Hobby zum Beruf gemacht, ihr könnt vor ganz vielen Zuschauern spielen, habt die ganze Zeit reist, lernt Leute kennen und die Welt. Aber da gibt es ja bestimmt auch Herausforderungen. Ne? Also was sind denn so deine Herausforderungen, die du so überwinden musstest und auch an denen du gerade vielleicht auch arbeiten darfst?
Lebensdisziplin. Mhm, okay. Lebensdisziplin, definitiv. Also,
Ich unterschätze Disziplin am Tag, also die alltägliche Disziplin.
Alltägliche Disziplin, 7 Tage, 7 Tage lang. Ich unterschätze keine andere Arbeit, aber ich denke, dass Sport ist wirklich eine besondere Branche. Mhm. Das sage ich zu meinem Vater, zu meinen Freunden, und die stimmen auch dazu. Weil du bist nicht von, keine Ahnung, jetzt ist, mach das hier, keine Ahnung, von 10 bis 4 bis oder von 9 bis 4 und dann geht nach Hause, der isst und dann kann er spazieren gehen. Ich kann das nicht machen, leider. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, was viele Sportler annehmen müssen, auf jeden Fall. Und wir haben kein Problem damit. Also ich bin schon, ich würde sagen leider, aber auch glücklicherweise darauf gewöhnt, weil ich möchte auch überleben, wie die anderen Leute wohnen, wenn sie wohnen, also leben. Wie ist es nach der Arbeit um 5 Uhr? Das kann ich nicht. Leider. Ja, klar, kann nur das sonntags, nach dem Spiel. Ja. Kann ich auch nicht, weil ich bin müde vom Spiel und dann bleibe ich die ganze Zeit in Apartment. Das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Andere ist, dass du wirklich so auf die Ernährung aufpassen musst. Kein Alkohol, kannst du nicht entspannen. Mhm. Auch nach dem Spiel, je älter du bist, also auf jeden Fall kein Alkohol. Sollte nicht in Geschichte kommen. Manche entspannen sich schon, aber auch nicht viel. Aber früher war ich ein bisschen mehr entspannender als jetzt.
Okay.
Und das ist schon eine wirklich große Herausforderung, also Ernährung und den Körper aufzupassen. Also auf jeden Fall viel Wasser trinken. Also das machen die anderen Leute schon, aber ein paar Sportler müssen immer, glaube ich, 1 Liter mehr trinken pro Tag. Und ja, wie gesagt, Schlafzeit.
Schlaf ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ich muss zugeben, genau, als ich gekommen bin, ich habe wirklich Probleme mit Einschlafen gehabt. Keine Ahnung wieso, und dann sollte ich auf jeden Fall Schlaftabletten nehmen, damit ich meinen Rhythmus normal bekomme. Und das stört auf jeden Fall. Man merkt man schon, wenn man 2,5 Stunden oder 2 Stunden nach dem normalen Rhythmus einschlafen geht. Das ist schon eine andere Geschichte. Ich finde auf jeden Fall sportliches Leben, also eine Privilegie, würde ich sagen. Das ist das, was man wirklich, also du verdienst von deinem Körper eigentlich. Ja, du magst eigentlich, du machst, was du liebst, und du verdienst davon.
Naja, klar, das ist
schön. Ich verdiene nicht viel, vergleichen zu einem Sportler, die BBL spielen, Euroleague oder Eurocup, was auch immer. Aber trotzdem bin ich zufrieden ich bin wirklich zufrieden, was ich jetzt habe. Natürlich will ich mehr, aber ich bin glücklich, weißt du. Und deswegen, diejenigen, die haben diese Frage gestellt, das ist wirklich, muss ich zugeben, das ist wirklich eine Privilegie. Also das ist wirklich krass, und du bekommst viel Aufmerksamkeit auf dem Feld von den Fans. Alle schreiben dich auf mir, auf den Nachrichten, alle einladen dich irgendwo zum Essen. Das fühlt sich wirklich wichtig. Das ist mir sehr, sehr wert. Glaube ich, zu anderen Spielern auch, im Moral, in der Welt. Das ist wirklich liebvoll, und das muss man schätzen.
Ebene, die persönliche Ebene da ist.
Genau, und das dauert nicht lang, leider. Das dauert bis zum 36, 37, 38, je nachdem, wie lange man spielt, und dann ist das weg. Dann diese Aufmerksamkeit fehlt.
Da kommen wir nachher gerne auch mal dazu. Ne? Was passiert dann sozusagen für dich danach, wenn deine Spielerkarriere zu Ende ist? Ne? Aber hast du denn so bestimmte Rituale oder bestimmte Abläufe am Tag, um diese Disziplin, die du besprochen hast, als Herausforderung so ein bisschen zu forcieren und auch in den Griff zu bekommen und auch mit diesem Druck umzugehen, den du ja auch hast als Profisportler? Gibt es da so Dinge, die du so machst? Lass es Meditation sein, Atemarbeit oder irgendwas, damit du da irgendwie in deinen Rhythmus kommst?
Also das ist schon seit, glaube ich, 2-3 Jahren klar geworden, würde ich sagen. Also seitdem habe ich wirklich keinen Druck, also völlig keinen Druck mehr vom Training. Wahrscheinlich wegen der Erfahrung, wahrscheinlich weil ich bin noch erwachsener als 26-Jährige, 27-Jährige. Ich wurde überhaupt, natürlich, es gibt Druck vom Spiel, auf jeden Fall. Es gibt Angst, es gibt ein bisschen Angst, das hat jeder Spieler.
Also das kribbelt
wollen auch. Wollen viele Spieler nicht zugeben, aber ich will so immer ein bisschen Aufregung vor dem Spiel. Aber alltägliches Druck fühle ich das nicht. Also ich habe meine Routine wirklich, ich habe mich noch kennengelernt, nach dem Italien 2019, ich habe mich noch kennengelernt. Und seitdem habe ich meine Routine, das ist so fast jeden Tag gleich.
Also das ist so dein Tag.
Ich esse zwischen 12 Uhr und 14 Uhr meistens. Je nachdem, manchmal 15 Uhr gehe ich schlafen, ich stretche mich vom Training. Ich schalte Auto ein, ich gehe zum Training. Ich stretche auch am Training, bevor dem Training. Das ist ganz normal. Das ist schon wirklich, wie gesagt, das ist schon eine Routine geworden, glaube ich, schon zwei, drei Jahre vor. Ich weiß, ich brauche nicht viel mich wenn Saison ankommt, wenn neue Mannschaft kommt, also Anfang der Saison, August, je nachdem, August, September. Ich bin schon ready. Ich bin schon ready. Wie gesagt, ein einziges Problem war Einschlafen, aber das kriegt man schon hier. Dann bekommst du ein bisschen Hilfe,
Meditation,
ein bisschen beten. Ich bete auch viel. Okay. Also ich bin nicht so religiös, aber auf jeden Fall, ich bete viel. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich wirklich großer Gläuber, extrem Gläuber bin, aber ich bete viel. Also,
das ist ja auch eine Art der Meditation, ne?
Also wirklich. Meine Mutter war wirklich also katholisch, wir sind katholisch, also so Kroatien. Meine Mutter ist wirklich religiös und dann, das hilft auch einzuschlafen, auch bevor dem Spiel. Also so sind die Rituale, also würde ich sagen, das bin ich schon daraus auf jeden Fall schon erfahren, würde ich sagen, obwohl ich nicht so alt bin, aber also wie gesagt, das dauert schon 2-3 Jahre, glaube ich, also wirklich die gleiche Routine, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie mein Körper fühlt vom Training, da kann ich zu Coach sagen, ah, finde mich heute nicht so ganz gut, ich habe Schmerzen in meinem Fuß oder so.
Körpergefühl.
Genau, kennengelernt habe mein Körper, also Psyche und Körper habe ich schon seit, glaube ich, wie gesagt, 2-3 Jahre kennengelernt und seitdem ist es wirklich viel einfacher, mit diesem Druck umzugehen, würde ich sagen.
Nee, das ist schön. Ich meine, wir haben ja eine Drucksituation als Verein ja immer noch und ja
auch in den letzten
Wochen und Monaten. Es ist ja eine Menge schiefgelaufen, was so schieflaufen kann.
Am Anfang,
Da passt ja dann auch so ein bisschen der Spruch, erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu bei uns. Ja? Und, da warst du ja und eine große Hilfe und du bist ja auch als Führungsspieler geholt worden und zeigst es ja auch, du hast ja auch die Präsenz.
Danke.
Wie kannst du denn dem Team so am besten helfen und was ist denn so dein Gedanke für uns als Programm, den nächsten Schritt zu gehen und auch für dich? Also woran arbeitest du denn gerade?
Wie gesagt, natürlich, ich verstehe die Situation von den Coaches, Spieler, Vorstand, warum sie jetzt ein bisschen Panik bekommen haben, aber alle lernen von den Fehlern. Also Vorstand lernt von den Fehlern, Coaches lernen von den Fehlern, ich lerne von den Fehlern, Spieler lernen von den Fehlern und wir müssen davon meistens ausnutzen von den Fehlern. Davide, ich hatte schon gesagt, dass wir besser auf jeden Fall sind als im November, Oktober und das ist schon, das bedeutet schon viel, auch für mich, sowie für die anderen Spieler auch. Also ich arbeite jetzt daran, auf meine Explosivität, auf jeden Fall. Also Coach Dan, ich bin wirklich sehr dankbar, hat mich ein Programm aufgeschrieben, obwohl ich habe meinen Trainer, Privattrainer, der ist jetzt in, also Kondition Privattrainer, aber eigentlich aus Sada, der ist jetzt der Coach in einer VTB-Liga in Russland, also große russische Liga, in einer Mannschaft, die 7. Platz, 8. Platz ist. Und der hat mich wirklich auf jeden Fall ein Tipps kein Programm, aber Tipps gegeben, was soll ich verbessern. Das ist auf jeden Fall meine Explosivität. Ich fühle mich schon leichter, muss ich zugeben. Auch wegen den Schuhen. Auch wegen den Schuhen, so wie auch mit einem besseren Training. Und viel Laufen während des Trainings. Ich arbeite daran und ich arbeite natürlich auf meinen Dribblings, Korb zu gehen, bis zum Ende des Korbes zu gehen.
Also das
ganz genau, abschließen mit Korb, mit Kontakt und mehr auf jeden Fall mit Dribblings. Also da, weil ich seit kleiner Angst, einem Monat, habe mehr, also wirklich bin sehr dankbar, dass da wieder hat mir volles Vertrauen gegeben, auf einzuspielen.
Ja,
und zwei auch, also normale Position ist 2-3, würde ich sagen, aber ich habe auch letzte Saison 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, abwechselnd ins Spiel Point Guard gespielt. Und es klappt eigentlich. Ich bin zufrieden und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass der Dan und der Davide, die haben mir voll Vertrauen gegeben, also einzuspielen. Und ich arbeite jeden Tag daran, dass ich diese rechtzeitige Pässe besser passe, weißt du. Und auch mit den Dribblings, weißt du, mit Kontakt, weil viele Amerikaner normalerweise, die verteidigen mich immer, oder Deutsche, die wirklich athletisch sind, die geben wirklich Mühe, mich zu stören, viel Druck an den Ball, auf jeden Fall meine Beine zu verstärken, weil ich fühle mich nicht so ganz langsam oder grob sozusagen, aber ich bin auch nicht so, ich springe nicht von der Halle, weißt du?
Ja,
weißt du?
Noch Potenzial.
Ja, ich habe noch Potenzial, das hat mir Coach, also wie gesagt, der Russland, das hat mir gesagt, Explosivität kann man bearbeiten bis zum 38, 39, das ist wirklich so eine schlechte Stereotyp, dass Explosivität ist tot nach 38 Jahren. Das hat mir das gesagt. Ich bin nicht jetzt der Fähigste sozusagen. Und deswegen, ich arbeite jetzt daran, also mehr in Kontakt zu bleiben mit diesen Spielern, weil ich finde Pro A, wir sprechen nicht über BBL, aber Pro B ist wirklich gute Liga, hast du wirklich gute Deutsche und Amerikaner, die wirklich passen dich in Offense, die geben viel Kontakt und damit, ich möchte ein bisschen Ball behalten, Ball beruhigen und in Kontakt bleiben.
Ja, du musstest jetzt auch den Job des Point Guards übernehmen, dadurch, dass ja George nun leider auch ausgefallen ist.
Ne? Auch mit George, wir haben zusammen funktioniert. Genau. Und, ja, das hat wirklich gut geklappt.
Wenn jetzt mit dem neuen Amerikaner, mit Ronny, ne, der ja jetzt auch in Rostock noch nicht mitspielen konnte, weil er krank war, jetzt auch wieder mit dabei ist, also dann wirst du ja so ein bisschen entlastet hoffentlich auch, sodass ihr euch jetzt ein bisschen aufteilen könnt, ne, und dass er auch guckt, dass dann auch deine Stärken auf der 2-3 auch nochmal mehr. Ne? Ich meine, kostet ja auch viel Energie, den Ball nach vorne bringen.
Sicher, und die Verantwortung. Defense spielen auf jeden Fall 40 oder 35 Minuten oder
45
Minuten. Das ist wirklich eine große Herausforderung und dafür muss man wirklich ready sein. Also auf jeden Fall hat mit George funktioniert. Ich habe auch ein bisschen, wenn er gespielt hat, nicht so viel, aber ich habe auch ein bisschen, also Geld als eins auf ein andere Feld gebracht. Und wir haben immer abgetauscht. Also, also auf jeden Fall hat es geklappt, weil der Junge ist. Natürlich ist er auch müde.
Ja, klar.
35 Minuten auf Feind zu spielen, obwohl der klein ist, der kleine Ballguard. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für ihn und ich fühle, dass ich manchmal ihm helfen musste. Und wie gesagt, seit dann hat es eigentlich, wie gesagt, seit November, Dezember hat es angefangen also zu funktionieren, würde ich sagen. Also ja, mit der Mannschaft, mit den Mitspielern. Klar gekommen, noch klarer als am Anfang und anscheinend funktioniert.
Aber nee, deswegen. Also wir freuen uns ja auch auf all die Spiele, die jetzt danach kommen und auch mit dem Team, was wir jetzt haben. Dann passt das. Ich meine, wir haben ja hier heute im Podcast ja auch eine Premiere, dass wir über Social Media die Fans gefragt haben, ne, was sie denn doch noch so von dir wissen wollen. Und da gab es auch so ein paar spannende Fragen, die würde ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen. Erstmal vielen Dank an euch da draußen, dass ihr da mitgemacht habt. Das werden wir jetzt dann auch bei den anderen Podcasts immer wieder nochmal so etablieren. Das ist, glaube ich, auch ganz schön, dass wir auch noch Fragen von euch bekommen. Wie siehst du dich dann in der nächsten Zeit, wenn du mit Basketball aufgehört hast? Was willst du denn machen?
Das hat Vassili gefragt.
Wahrscheinlich, ja.
Schöne Grüße zu Vassili. Der ist, ich muss das erste zugeben, bevor ich die Frage antworte, der ist der Trainer in Reutlingen. Der hat Mahir Agwa. Der hat deutsche Center, der hat ihm aufgewachsen. Also der hat viel gearbeitet in Reutlingen. Das ist eine Stadt damit Tübingen.
Ja, okay.
Und
was macht der? Was hat der?
Der ist der Trainer in Reutlingen, Regionalliga, und ich glaube, die werden bald aufsteigen, weil es ist so ein gesunder Verein.
Ja, okay.
Die wurde von zwei Brüdern geführt. Vasili und Jorgo, ja. Die Grieche, mit, ne, keine Ahnung, der glaube Vasili war 14 und Jorgo war 10, als sie nach Deutschland umgezogen sind.
Ja.
Ist wirklich ein gesunder Verein und eine schöne Grüße zu denen. Die schicken meistens Spieler entweder nach Hochschulschule oder nach Tübingen. Wirklich ein gesunder Verein, die arbeiten sehr fleißig. Vasili ist auch nebenbei den Trainer in Easy Sport Fitness in Reutlingen.
Okay.
Und auf jeden Fall eine gesunde Verein. Ich habe dort 4 Monate gespielt.
Ja.
Das ist wirklich eine Zeit des Lebens, würde ich sagen. Die haben mir wirklich viel geholfen, viele Lebenskenntnisse gegeben.
Aha, okay.
Und ich bin denen des Lebens sehr dankbar, was sie für mich gemacht haben. Auf jeden Fall. Deswegen, seitdem ist Deutschland eine große, gute Erinnerung.
Aha,
auf jeden Fall. Schön. Also nach der Karriere, entweder Trainer, weil ich führe immer noch meine Uni. Ich muss nur letztes Semester abschließen. Das heißt Sechster. Und nach dem Bachelor, ich jetzt überlege, ob ich weiter mit dem Basketballtrainerkurs fortführen werde. Oder es gibt mehrere Auswahlen bei meiner Universität in Kroatien, das in Split ist.
Okay.
Also mit dem Sada.
Ja, okay.
Kinesiologie.
Ja, okay.
Als Fakultät des Sports.
Ja, ja, okay.
So besetzt, grob besetzt. Also Kinesiologie ist eine Kenntnis von Bewegung.
Okay.
Weiß nicht, du solltest kennen, weil du bist Sportler.
Ja, ist die Frage, ne?
Genau, ob die Leute wissen. Ja.
Ich tue so, als wenn ich es kenne.
Genau, das ist ein Fernstudium, dafür muss ich bezahlen. Das ist auch eine Vertragsforderung. muss man zugeben, genau. Und du hast viele Ausfälle nach dem Bachelor-Kurs. Du hast Konditionstrainer, du kannst Konditionstrainer auswählen als Kurs. Kinesiotherapeut, Physiotherapie, aber Therapie in Bewegung.
Okay.
Das ist eine neue Untenkenntnis,
also würde ich sagen.
Also Untenwissenschaft. Genau, nicht klassischer Physiotherapeut, nicht ganz auf dem Stuhl, sondern ein bisschen in Bewegung. Um Spieler 100% zu bringen. Das kann ich auch 2 Jahre auswählen. Wie gesagt, Basketballtrainer noch extra 2 Jahre, das wäre 5. Oder Fitnesstrainer oder irgendeine nicht so wichtige Kurse, aber auf jeden Fall Konditionstrainer und Sporttrainer würde ich
also die Trainerschiene
in Sport zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber auf jeden Fall interessiere mich viel in diese Trainerkenntnis. Und ich mag die Kinder. Ich glaube, das ist mein Nachteil, weil ich kann mit den älteren Menschen arbeiten, aber ich mag die Kinder so zwischen. Ich war schon Trainer in Koblenz, auch in Reutlingen, manchmal, und Kinder zwischen 14 und 16, also ich komme gut klar mit denen, die hören alle zu, und ich will auf jeden Fall Leute helfen, dass sie besser sind.
Ja.
Und das möchte ich machen. Ich weiß nicht, ich muss mich noch ein bisschen ich muss ein bisschen mit mir klarkommen, weil manchmal bin ich ein bisschen wütend auf den Kinder, also wie ich diese Jugo-Sage, würde ich sagen, romantische Sage, weißt du, ganz
gerne
Emotionen. Und das, ich will nicht, dass die Kinder das merken. Deswegen, ich muss daran mehr arbeiten, weil ich mag zum Kindern was beibringen, was ich mit dem Coach, also mein Trainer, Basketballtrainer in Kroatien, hat Euroleague 4-5 Jahre gespielt,
okay.
Der war Point Guard. Und er ist ursprünglich aus Zadar und hat mir viel letztendlich in den letzten 3-4 Jahren gezeigt. Und ich mag hart, wie er es sagt, wie alle Grundlagen, Füße, Hände, Finger auf dem Ball, wie man dribbelt, wie man wirft. Also alle Grundlagen von einem Basketball, ich habe von ihm gelernt. Er hat mir das gezeigt, nicht nur, dass ich bessere Basketballspieler bekomme, sondern dass ich auch diese Kenntnis, diese würde ich sagen, Wissenschaft zu anderen Kindern beibringe
in
Zukunft. Weil der weiß schon, dass ich studiere.
Ah,
und in so Richtung sehe ich mich. Andere, also ganz andere Richtung wäre, wir haben ein Haus, das im Krieg zerstört wurde, in Kroatien, und ich möchte das vermieten zu den Leuten, die dort kommen, Urlaub zu machen. Ah, das ist ein bisschen ein Dorf, 30 Minuten auch von dem Meer, also 55 Kilometer von den Zadar entfernt, so im Land, wirklich ruhig. Und ich und Vater, wir haben jetzt Probleme mit den Papieren, es muss 1-1 sein.
Ja.
Wir haben viele Besitzer, unsere Cousine, die sind nicht in Kroatien, die sind in Australien, genau. Und jetzt, also kroatische Justiz ist nicht so schnell. Wir müssen jetzt abwarten, 4-5 Jahre, keine Ahnung, 6 Jahre, bis die alle Besitzer klarkommen. Ich würde das vermieten und dafür muss ich dort leben.
Naja, okay,
das stimmt. Aber ich bin nicht bereit, nur jetzt Kroatien leben. Ich will 9-3 sein, wie mit Basketball, ganze Karriere. Also 9 oder 8, 4 oder 9-3 oder 10-2. Das heißt 10 Monate in irgendwo in einem anderen Land.
Ah, okay.
Oder Kroatien, aber Basketball verbunden. Und zwei, drei Monate im Sommerzeit. Das kann man schaffen, schon wenn man 30 Urlaub oder 35 Urlaubstage in Deutschland bekommt. In der Richtung
jetzt. Hört sich ja spannend an, aber ich hoffe ja, dass du noch eine Weile spielst, erstmal noch bisher fit. Und dann,
wenn du fit bleiben kannst, du bist fit. Ich sehe mich wirklich also bis zum 40. Also ich mag Basketball. Wenn ich weiter wirklich gut verdienen kann, also was heißt wirklich gut? Das ist so eine relative Frage. Aber wenn ich das leisten kann zu spielen, wegen Ernährung und so weiter und so fort, also Kraftstoff und alle Lebensmittel, was damit kommen, dann ich werde spielen und muss man gesund bleiben, auf jeden Fall.
Na, cool. Ja, dann haben wir die Frage gut beantwortet. Kommen wir mal zur nächsten. Ja. Wie siehst du dich denn als erfahrener Spieler? Bist du so eine Art Vorbild vielleicht für die Jungen im Team? Ist es schon so, dass das soweit passt für dich? Also, siehst du die Rolle für dich?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich bin nicht so ganz erfahren, weil ich habe erste Liga Slowenien gespielt, das war die stärkste, würde ich sagen. Erste kroatische, erste österreichische. Die alle Linke waren so zweite, dritte. Nicht so erfahren, aber schon Erfahrung, weil ich habe viele Spiele in meinen Beinen, würde ich sagen. Mhm. Und was ich von meinem Privattrainer gelernt habe aus Kroatien. Und ich spreche auch mit den Spielern, die Euroleague oder Eurocup jetzt spielen oder bevor gespielt haben. Ich kann was beibringen. Ich will nicht so viel schlau sein, weil ich bin kein Trainer, aber wie gesagt, David macht ein Ding sehr gut, der ist der 34 und ich bin 30, also wir sind fast Generation und auf jeden Fall, der macht sein Ding wirklich viel, aber im Spiel, wenn es zum Spiel kommt, ich hoffe, dass die Spieler wirklich mit mir zufrieden sind, was ich auf dem Spiel beibringe bei der Erfahrung. Weil die trainieren ja schon jetzt mit den Spielern, die Euroleague spielen. Das bedeutet schon viel. Also Elias und Linus.
Genau, naja, klar. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Weil
durch die Kooperation.
Manchmal lerne ich von denen, muss ich zugeben, weil ich habe leider, damals glaube ich war 17, 18, ich habe nur ein, zwei Trainings mit der Mannschaft, Satan-Mannschaft gehabt. Damals haben sie Euro-Cup gespielt. Ja. Damals gab es wirklich viel Geld in Satan. Die waren Top 6, es war in Turin, in Italien. Und manche Spieler haben damals auch bevor Euroleague gespielt haben. Deswegen bevor diese Turin Top 6, das war 2009, 2010, ich habe zwei Trainings gemacht mit einer Mannschaft aus Zadar. Also nicht ganz, aber weißt du, ich habe jetzt schon damals einen Blick gehabt, wie sieht das aus. Aber auf jeden Fall zu einem Spieler, die nicht mit Arbeit trainieren, ich hoffe, dass ich wirklich auf jeden Fall erfahren kann, dass ich was zeigen kann. Ja. Wie gesagt, ich beschwere mich, ich sage nicht viel auf dem Feld, aber wenn ich einen Tipp in dem Moment habe und ich fühle, dass ich das sagen muss, dann sage ich das.
Ja, das ist super. Cool, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, die hast du schon so kurz ein bisschen beantwortet sogar. Welches ist denn so die stärkste Liga, in der du bisher gespielt hast, aber hast du ja schon gesagt.
Ja, Slowenien auf jeden Fall. Kleine Liga, also kleines Land, aber ich weiß nicht, es war so schwer, wahrscheinlich weil ich 23 war, aber mein Coach hat Euroleague gespielt, Jurica Golemac. Der hat in Deutschland vor Alba gespielt, auch in 2010.
Okay.
Damals war, glaube ich, Pavicevic der Coach.
Ja,
ich glaube, du kennst das. Jurica Golemac ist der Vierer, 2008 groß.
Okay.
Und damals waren wir Fünfter von 10 Mannschaften in Slowenien und wir hatten 30-35 Systeme. 5 gegen Zone, 5 gegen Baseline, 5 Sideline, 5 Horns, 5 Transition. Ich hab mich ein bisschen verlaufen, ich muss zugeben. Es war mir zu schwer, weil ich habe in der Mitte des Trainings, und der war ganz anstrengend, System vergessen, als junger Mann.
Ja.
Und die anderen Mannschaften waren nicht so athletisch, aber das war Schach.
Okay.
Das war
sehr, sehr viel Kopfsache.
Jede Sekunde nur so. Ja, viel Taktik auf jeden Fall. Und deswegen Ja, Slowenien, so ein kleines Land, aber die schaffen so viel. Weil die haben gute, wirklich Basketballkenntnis, Taktik. Obwohl die nicht so athletisch sind, wie jetzt deutsche Spieler, muss man zugeben, also deutsche Mannschaft. Aber das ist so ein kleiner Pool von den Spielern. 92 Millionen Einwohner hat Slowenien, also Bevölkerung. Und die nutzen das meistens aus. Du kannst, nächster Deutsche, wahrscheinlich kommt niemals. Deswegen, und ich finde das damals, also wahrscheinlich wegen der Coach, weil der Coach ist so Euroleague-Karibaner Coach. Der, der war jetzt Coach in Cedevita Olympia, Eurocup, aber ist nicht mehr, ist weggegangen. Aber so ein Euroleague-Kaliber, den Coach, und ich glaube, das war der stärkste. Das war die stärkste Liga. Cool. Ja.
Wir haben ja gerade so ein bisschen über Vorbilder geredet, dass du ja, den anderen hilfst als Vorbild, aber hast du denn selber auch ein Vorbild? Kam noch eine Frage von einem Fan?
Jetzt ist schwer zu sagen, ich bin schon 30. Michael Jordan und Raja Petrovic sind immer dabei, muss ich zugeben. Aber von europäischen Spielern, Sergio Llull, ich mag den Tipp so sehr. Sergio Llull, ich kopiere, wenn ich kann, ich kopiere ihn viel, muss ich zugeben. Aber manchmal, das funktioniert nicht.
Bei ihm sieht es einfacher aus.
Ja, bevor seine OP, vor ein paar Jahren, also vor 3-4 Jahren, hat so, glaube ich, Bankeris so vorne. Der sollte nach Houston Rockets, glaube ich, gehen, in den NBA. Ja. Aber bevor das, der Mann hat im Feld geflogen. Der war wirklich schnell. Ich bin Real Madrid-Fan. Ich gucke meistens Spieler von Real Madrid, J.C. Carroll, also solche kennst du ihn, also auf jeden Fall, du schaust Euroleague, also J.C. Carroll, der Werfer. Und auch von Folgerei, obwohl ich hasse Barcelona, ich muss das zugeben, nicht hassen, ich lebe nicht Barcelona. Juan Carlos Navarro, als ich jung war, ich habe seine Spiele immer geguckt, obwohl ich Real Madrid-Fan bin. Gianluca Basile, es gab viele auf jeden Fall Werfer, die auch gut Pick and Roll gespielt haben, beide Hände gehabt haben in Offense. Ramona Šiškauskas aus Litauen, wer war damals, Papalukas war auch damals, Panulis nicht ganz, weil er ist Bonkart, aber auf jeden Fall also sehr schlau.
Menge Spieler.
Ja, Menge Spieler, ja, genau, Cory Higgins letztendlich, ich schaue ihm sehr, sehr viel, er ist in Barcelona, in CSKA Moskau gespielt. Ja. Also ich gucke mehrere Spieler, ich habe das Vorbild ist mir Dražen Petrović, wie für jede Kroate, glaube ich. Also das, was er geschafft hat und wie die Sache mit ihm passiert ist, ist wirklich immer noch, es tut weh immer noch. Also auf jeden Fall ist für jeder Spieler, glaube ich, ein Vorbild. Also unbewusstlich oder bewusstlich, was auch immer. Es ist bei uns ist der Gott.
Der Gott.
Deswegen ist die Sage, hast du Halle auch seinen Namen das gegeben. Das, auf jeden Fall, wenn es zu einer kommt, ist es Dražen Petrović. Alle anderen, die ich jetzt davon jetzt gerade erzählt habe, die sind so. Ich folge das gerne, weil Dražen hat vor 30 Jahren leider gespielt. Spielt nicht mehr leider, aber letztendlich, die sind die Spieler, die ich meistens mag. Also wie gesagt, es gibt noch einige, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Cool. Ja. Ach Mensch, ja, Emilio, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr kurzweilig, cool.
Ja, gut, okay.
Wir freuen uns, dass du bei uns bist und freuen uns auf das nächste Spiel, was jetzt am Sonntag stattfindet. Und kommt alle in die Halle, guckt euch mal den Emilio live an.
Ich lade euch an, dass ihr kommt zum Spiel.
Ach, bitte
kommt zum Spiel. Ja, genau, bitte kommt zum Spiel. Falls diese Podcast, ihr guckt, performt dieses Spiel. Falls nicht, dann zum den nächsten, die kommen. Und ich muss auf jeden Fall, ich muss sagen, dass wir werden weiter kämpfen, nicht nur in der Liga zu bleiben. Ich glaube, das können wir schaffen, aber auch in Playoffs zu schaffen, ja, damit wir neue Halle kommen und alle zusammen das erfahren. Das wäre wirklich, ich glaube, das wäre. Das wird wirklich eine tolle Geschichte sein. Vielen Dank dir für die Einladung hier. Ich habe wirklich genossen.
Schön. Dann alles Gute. Bleib schön gesund.
Alles Gute dir.
Bis dann. Ciao.
Ciao.